Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es wieder um die Formulierung des heiligen Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel, dass sich einer dem anderen unterzuordnen habe. Das ist speziell auf die Ehe bezogen und dass sich die Frau dem Mann unterzuordnen habe. Eine schwierige Stelle, gerade in unseren Zeiten. Und doch berühren wir mit dieser problematischen Stelle einen, vielleicht den Kern des christlichen Glaubens. Das wird in diesem zweiten Teil der Gedanken des Legionärs Christi, Pater Francisco Sunderland, mehr als deutlich. Einer ordnet sich dem anderen unter. Darum ging es bei einem Einkehrtag bei den Legionären Christi im oberbayerischen Neuötting, unweit von Altötting. Gehalten hat Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi diesen Einkehrtag, bevor in Deutschland, in Europa, in der Welt der Ausnahmezustand herrschte. Umso intensiver mit dem Blick gerade aus unserer jetzigen Perspektive auf die großen Mysterien unseres Glaubens, vor allem auch auf das Geheimnis und Mysterium der Feier der Heiligen Messe, der Zusammenhang auch zwischen eucharistischer Anbetung und Heiliger Messe. Das dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, diese Gedanken aus dem Februar 2020 von Pater Francisco Sunderland. Eingangs blickte er nochmal zurück auf seinen ersten Vortrag, wo es um so wesentliche und zentrale Begriffe ging wie Heiligkeit, wie Gnade, wie Friede. Pater Francisco Sunderland.
Was ist Heiligkeit? Heiligkeit ist erstens der Zustand der Gnade, zweitens eine persönliche Fülle der Gnade, drittens diese beheimatet sein im Himmel. Zweitens, was ist Gnade? Gnade ist Anteil an der göttlichen Natur. Und Gnade ist Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Was ist der Sinn des Lebens? Also zum Beispiel Jesus kennenzulernen und zu lieben, schon in diesem Leben und dann ins ewige Leben mit ihm zu kommen. Was war noch einen Begriff, die ich auch gesagt habe? Was war Natur? Ne? Diese Anteil an der göttlichen Natur. Natur ist das Wesen, ist was etwas ist, damit er so wirkt, wie es ist. Ja, und dann andere Begriffe, wenn wir das noch brauchen, dann ich kann das auch wiederholen. Gut, und dann ich hoffe, dass das klar ist. Und jetzt habe ich das Letzte, das ich gesagt habe, ist, dass wichtig ist, diese Heiligkeit als Einzeln, also wir erleben diese Heiligkeit als Einzeln, aber auf geheimnisvolle Weise wir gleichzeitig erleben diese Heiligkeit als Gemeinschaft. Und der Paulus hat in drei Briefe das Bild, also er spricht natürlich in jedes Brief über diese Gemeinschaft, aber dreimal, soweit wie ich das weiß, er spricht über diesem Bild vom Leib. Und diesem Bild vom Leib wird in der 1. Korintherbrief sehr berühmt genützt, mit Kapitel 12 und 13. Es wird in diesem Römerbrief, Kapitel 12, in Verbindung mit dieser Neuigkeit des Lebens. Und jetzt kommt's, den Anfang von unserem zweiten Vortrag. Er nützt das auch in dieser Epheserbrief. Also, dass wir zusammen wachsen in der Gnade und dass unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus im Himmel ist eine Gemeinschaft als Gemeinde, also als Kirche zusammen. Und ich lese die Versen im Kapitel 4 von diesem Epheserbrief, wo das deutlich wird. Ich fange an mit 4,2. Sei demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist. Entschuldigung, ich muss mich unterbrechen, weil ich wollte Ihnen sagen, auch was Frieden ist. Das ist auch ein wichtiger Begriff. Wir gehen zurück zum Anschrift, wo er sagt, was Paulus, was er wollte mit diesem Brief machen. Und es steht, Gnade Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also die Gnade ist das, dieser Anteil am Leben Gottes, diesem Anteil an der göttlichen Natur. Aber Friede ist dieses Bewusstsein, dass wir wirklich da sind. Weil es gibt Menschen, die sind in der Gnade Gottes, aber vielleicht die wissen das nicht. Das gibt's auch. Aber dieses Bewusstsein, dass ich da bin, dass ich von Gott geliebt bin, dass Gott mit mir zur Seite steht, dass ich bin von Gott unterstützt, dass Maria da ist mit den Engeln, mit den Mitbrüdern in der Gnade, das ist Frieden. Also es gibt den Anteilnahme und es gibt die Bewusstsein von dieser Anteilnahme. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil oft, wenn wir das Wort Frieden hören, also Frieden überall, die Mutter Gottes des Friedens und Frieden, wir wollen Frieden. Wir denken an Frieden. Was ist Frieden? Frieden ist nicht Krieg. Also das Gegenteil von Krieg. So ein Zustand, wo es gibt keinen Krieg. Oder sowas ähnliches. Und natürlich, das ist doch eine Folge von Frieden. Aber das ist nicht das Wesen von Frieden. Oder das ist nicht den Frieden, der Jesus meint, wenn er sagt, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann er sagt, nicht wie die Welt gebe euch meinen Frieden. Was er meint mit Frieden ist die gute Nachricht. Also die Bewusstsein, dass das so ist. Hoffentlich diesen Vortrag, den ich jetzt gerade gebe, oder diese zwei Vorträge, die führen zum Frieden. Also das ist auch den Ziel. Also man kann sogar den ganzen Ziel von diesen Vorträgen ist, Frieden zu vermitteln. Weil den Frieden bedeutet, ich sehe dieses Bild, das ich da habe, ich verstehe das, ich glaube das und ich hoffe, dass ich da bin. Und in dieser Hoffnung bin ich beruhigt, aber beruhigt nicht wie eine Ruhe da. Alles ist in, also eine tiefe Ruhe. Die tiefe Ruhe sagte, so sind die Sachen, so steht es mit der Realität, mit der Wahrheit, so ich brauche mich nicht zu fürchten. Und das ist Frieden. Und das ist den Frieden, den Gott anbietet. Und es ist unsiegbar. Weil nur durch diesen Frieden, genau was ich jetzt erkläre, nur durch diesen Frieden sind unsere Märtyrer, Cecilia, Agnes, Agatha, Lucia und Perpetua und Polycarp und die Aposteln, die als Märtyrer gestorben sind, nur durch diesen Frieden sind sie sogar mutig zum Martyrium gegeben. Oder denken Sie an den heiligen Laurentius, die auf diese Bratenpfanne gestorben ist und dann hat nach unserer Tradition gesagt, diese Seite ist schon gut gebraten, ihr könnt mich jetzt umdrehen. Ne? Also es gibt da viel Mut, sagen wir, dass das wirklich so gewesen ist, also es gibt viel Mut, aber da gibt es vor allem sehr viel Frieden, innerlichen Frieden. Oder man braucht, wie der heilige Stephanus, der gesteinigt worden ist, sehr viel Frieden. Und mitten in diesem Wirrsal, oh, ich bin gesteinigt worden und die Menschen schreien und die sagen zu mir alle möglichen Sachen. Und ich denke nur, Vater, rechne ihnen diese Schuld, diese Sünde nicht an und in deine Hände lege ich meinen Geist. Also was für eine tiefe Ruhe, eine tiefe, Frieden hat er erfahren müssen, um sowas zu strahlen, um sowas zu geben. So, das ist, was Paulus meint mit diesem Brief. Er sagt, ich wünsche Ihnen mit diesem Brief Gnade und Frieden. Gut, jetzt haben wir auch verstanden, so, was Frieden bedeutet. Frieden ist die Bewusstsein von der Gnade. Bewusstsein von der Gnade, wenige Worte. Bewusstsein von der Gnade. Und warum habe ich das? Weil ich habe auch den Wort Frieden hier gesehen. Und deswegen bin ich, so ist, Entschuldigung, dass ich mich unterbrochen habe. Und jetzt lese ich nochmal Kapitel 4. Sei demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Das ist die Grundlage von diesem Leib, die Einheit. Und sehen Sie, was ist die Grundlage, die Einheit von unserem eigenen Leib? Was hält unsere Beine, unsere Arme, unseren Kopf zusammen? Unsere Seele. Also es gibt da eine Einheit, wo jeder von uns kann sagen, ich, also als Ganzes. Und diese Beschreibung des Geistes ist bis jetzt gekommen. Und dann Paulus sagt, aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Die Gläser vom heiligen Theresia vom Kinder Jesu. In dem Maß, in dem Christus ihn geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seine vollendeten Gestalt darstellen. Also, hier ist es so tief, dass ich hoffe, dass wir auch Zeit und Einsicht haben, um das wirklich gut zu vermitteln. Man kann zuerst denken, okay, er hat gesagt, ein Gott, eins, 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 und dann er hat geschrieben, aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und dann normalerweise, und auch in der Liturgie, in den Texten von der Messe, was wir in der Messe hören, die überspringen den Vers 8 und die gehen direkt zum 8 und 9 und 10, 8, 9 und 10, und die gehen direkt zum Vers 11. Und er gab den einen das Apostelamt, andere als Propheten ein und so weiter und so fort. Weil vorher hat es gesagt, aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Also, er hat gesagt, wir sind eins, aber jeder von uns ist Hand oder Kopf oder Bein. Und eine ist im Kopf, einige sind Bein, einige sind Fingern und so weiter und so fort. So, es scheint, als ob diese Versen, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke und so weiter, das ist zu viel. Also, das passt nicht rein. Also, warum spricht Jesus über steigen im Himmel und wieder runterzukommen? Aber wissen Sie, das ist das Tiefste, das es gibt, nicht nur in diesem Stück, in dieser Stelle, das ist das Wichtigste, das es gibt im Brief und das ist das Wichtige, das es gibt in der Bibel. Weil, wenn er sagt, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er spricht von niemand anders als von Jesus Christus. Das heißt, was Paulus hier beschreibt, ist genau diese Brücke zwischen Gott und den Menschen, die Jesus Christus, der hohe Priester, immer tut. Also Jesus Christus, was er tut als Priester in der Ewigkeit, ist, dass diese Brücke Bestand hat. Und das heißt, von einer Seite, er nimmt die Menschen als Beute, schönes Bild, als Beute. Ich komme zur Erde, um euch zu erbeuten. Ihr seid meine Beute und ich bringe euch zur anderen Seite. Was ist die andere Seite? Die andere Seite ist Himmel. Nichts anderes als Himmel. Aber Himmel nicht wo die Engel sind, sondern Himmel, wo Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind. Das ist Himmel, wo nur drei sind. Und er bringt uns in seinem Herzen, deswegen bleiben die drei, weil wir sind da im Herzen von Jesus Christus, als ein Leib, als sein Leib, als die Kirche. Und es bleiben drei. Aber die Kirche ist in Jesus Christus in diese Dreifaltigkeit. Das heißt, wir Christen sind in die Dreifaltigkeit gekommen. Und man sagt, wow, das klingt so total, wie kann man sagen, sowas sagen, dass wir sind in der Dreifaltigkeit gekommen, wir alle. Also sowas zu sagen ist nichts anderes, als zu sagen, dass wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Es ist so. Sowas bedeutet nicht anders, als wie die Orthodoxen sagen, wir sind vergöttlich. Wir sind da gekommen, weil Jesus Christus wollte das. Also Gott der Vater wollte das durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und die haben diese Brücke aufgebaut. So von einer Seite, Gott bringt uns als Gaben zu seinem Vater. Und Jesus Christus bringt vom Himmel alle möglichen Geschenke, und zwar seine Gnade, schenkte er uns vom Himmel auf Erden, damit wir auf dieser Erde in seine Gnade leben können. Wann geschieht das? Hier in der Epheserbrief, Kapitel 4, 8, 9 und 10? Oder wann? In der Heiligen Messe. In der eucharistischen Gebet des Priesters. Und in der ersten eucharistischen Gebet, die ich zum Beispiel jeden Sonntag bete, es gibt einen Moment, wo der Priester beugt sein Körper und er sagt mehr oder weniger diese Worte. Also, dein heiliger Engel nehme diese Opfer auf deinem himmlischen Altar und von da alle möglichen Segen mögen zu uns kommen, ungefähr. Und dann der Priester macht über sich selbst den Kreuzzeichen. In diesem Moment, die Gabe, die Opfergaben, die da waren bei der Gabebereitung, die Hostien und der Wein, die kommen vom Priester zum Himmel. Also es ist Jesus Christus, ne? Aber nicht nur Jesus Christus, sondern Jesus Christus mit uns. Die gehen zum Himmel und vom Himmel kommen alle seine möglichen Gnaden und die werden für uns verteilt, wann? In der Kommunion. Sehen Sie, die Heilige Messe ist das Wunderbarste, das Einzigartigste, das alles, was in dieser Welt gibt. Das Geheimnisvollste, die Heilige Messe ist die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Die Heilige Messe ist den Weg zum Himmel. So, wenn ich höre gute und fromme Menschen, die sagen, ja, ich sage zu meinen Kindern, man muss zur Heiligen Messe am Sonntag gehen, weil man muss sich mit Gott bedanken für alles, was man auch in der Woche hatte. Ja, schön, das muss man auf jeden Fall tun. Aber die Heilige Messe ist viel, viel mehr als das. So, die Heilige Messe ist, also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Heilige Messe ist alles. Also es ist alles. Es ist das größte Geschenk. Und wissen Sie, die Eucharistie, die wir anbeten, ist die Heilige Messe. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil man ist in Gefahr, die Eucharistie in der Anbetung so zu lieben, dass man vergisst die Verbindung, dass zwischen dieser Eucharistie und die Heilige Messe besteht. Diese Eucharistie wäre nicht da, wenn es keine Heilige Messe gegeben wäre. So, diese Eucharistie ist die Zusammenfassung von alles, was wir in der Messe gesagt haben. Diese Eucharistie ist die Heilige Messe. So in Kapseln. Ist Gott. Na, natürlich, es ist, verzeihen Sie, wenn es den Ausdruck nicht so das Beste ist, es, um nur diese Idee zu vermitteln. Also es ist, die Eucharistie ist die Messe. Das ist die Eucharistie. Ohne Klammern. Es ist alles, was in der Heiligen Messe da ist. Und es ist gewaltig. Und nur durch diese Heilige Messe, nur durch diese Gemeinschaft mit Jesus Christus im Himmel, sind wir als Leib Christi tätig. Und die einigen sind Propheten, die einigen sind Evangelisten, die einigen sind das und die anderen sind das. Um dass wir zusammen in der Gnade wachsen, dass wir uns unterstützen und, ja, und in der Gnade wachsen. Und dann am Ende, wie Paulus das auch hier im Brief sagt, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Man kann sagen, also wie können wir Jesus Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen? Ist Jesus Christus nicht vollendet? Ist Jesus Christus nicht Gott? Wieso sagt Paulus, dass Jesus Christus vollendet wird? Und Paulus sagt noch in einer anderen Stelle, in einem anderen Brief, dass er ergänzt mit seinem Leiden, was noch zum Leib Christi fehlt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Geschichte der Kirche ist mit der Geschichte von, die Geschichte von Jesus ist mit der Geschichte von der Kirche verbunden. Das heißt, was Jesus Christus in seinem Leben auf Erden gelebt hat, dass er, ja, er hat gepredigt und er ist verfolgt worden und dann ist es, er hat im Gethsemane gebetet und er ist gefangen genommen worden und dann gelitten und dann gestorben. Alle diese Geheimnisse, auch wenn er in Bethlehem geboren ist, sind Geheimnisse, die eine gewisse Ewigkeit in unserer Erden genommen haben. Und wir Christen erleben diese Geheimnisse in uns, mit unserem eigenen Leben. Jesus Christus, diese Geschichte ist da. In uns. Und deswegen, so wie Jesus Christus gelitten hat und auferstanden ist, so die Kirche in seiner Geschichte ist auch unterwegs zum Golgotha und zum Tod. Also wir alle werden sterben. Also das wissen wir auch schon von Natur, wissenschaftlich. Keiner von uns kann behaupten, er wird nicht sterben. Also wir werden immer älter. Und gesunder sind wir auch nicht mit den Jahren. Und, aber auch durch diese Offenbarung, also Jesus Christus, auch wenn er Gott war, er war berufen, sein Leben hinzugeben. Er war zum Kreuz berufen. Und wir werden auch in diesem Sinn als Kirche sterben müssen. Aber wir werden auferstehen. Deswegen, wenn die Menschen sagen, kann es noch schlimmer gehen mit der Kirche? Ich sage, nicht nur schlimmer, also es wird fix und fertig. Also niemand mehr wird glauben, dass es ist tot. Aber wir werden auferstehen. Aber wissen Sie, nur um das zu sagen, und das ist auch vielleicht unter Klammern, weil das ist mein persönlicher Kommentar über die Situation der Kirche heute, ich glaube, dass es wird viel, viel besser und sehr bald. Weil Bedingung für, dass diese Dinge sich entwickeln, ist, dass wir in diese Einheit, in diesem Frieden wachsen. Diese Frieden, also diese Freude beim Martyrium. Also Jesus Christus war nicht Freude, dass er sagte, je, ich werde gekreuzigt werden. Das ist nicht, was ich meine. Aber Jesus Christus hatte eine tiefe Ruhe immer gehabt, also auch am Kreuz. So eine tiefe Ruhe, dass er könnte sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was die tun. Er hat noch seine Mutter geschenkt. Genau im Moment, wo man die Mutter haben will, er hat seine Mutter geschenkt. Und diese tiefe Ruhe, diese Frieden, im Sinn, dass ich schon erklärt habe, Frieden, hatte Jesus in Fülle. Und dieser Frieden muss die Kirche genießen für das, was noch kommen soll. Genau das Martyrium. Und dieser Frieden kann ich feststellen, vielleicht können Sie, viele von Ihnen können mit mir das auch feststellen, dass dieser Frieden hat die Kirche jetzt nicht. So, es wird eine wieder aufblühende Kirche ganz, ganz groß. Und in meiner persönlichen Meinung ganz, ganz schnell. Bald. Aber machen Sie sich keine großen Erwartungen, weil die Erwartung ist, nachdem werden wir sterben. Aber wir werden sterben mit so einer Freude und dann wir werden auferstehen. So ist es. Und das nur, um zu sagen, dass die Kirche lebt, wie Jesus Christus gelebt hat. Und die Kirche in seine Gnade, also die Kirche, die mit ihm im Himmel gebunden ist, bringt diese Geheimnisse zu alle Zeiten der Menschen, alle Menschen von alle Zeiten, von allen Kontinenten, weil alle sind berufen, Jesus Christus zu erkennen und in Jesus Christus in Beziehung zu kommen. Und Jesus Christus berührt noch heute Menschen, die zu ihm gehören, also die sind unter seinem Apostelkreis, und Menschen, die nicht zu ihm gehören. Das Evangelium von der Syrophenizierin, die von dieser, man soll nicht das Brot von den Kindern zu den Hunden geben. So, sie war eine Ausländerin und sie hat Gnade von Jesus Christus bekommen. So, wissen Sie, diese Gnaden bekommen die Menschen noch durch uns, durch unsere Kirche, weil wir sind da eins mit Jesus Christus im Himmel. Wenn wir das verstehen, dann wir sterben. Deswegen ist es gut, dass wir das nicht ganz verstehen, ja, gleich. Aber das ist wunderschön. Also es ist wunderschön, wie tief und wie wahr es ist, unsere Bindung mit Jesus Christus. Also jetzt komme ich wirklich zur Ehe. Paulus sagt, nachdem er das alles beschrieben hat, dass wir sollen heilig zusammen werden. Und nachdem er dieses großes Geheimnis von der Gnade erklärt hat, wie Sie sehen, es ging alles um diese Beziehung zwischen Jesus Christus und seine Kirche. Dann er spricht über die Ehe und er sagt, eine ordne sich dem anderen unter der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das ist die Familie. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Diese Begriffe sind sehr wichtig. Man kann die oberflächlich sein und sagen, Paulus, er war eine Frauenhasser oder sowas ähnliches. Aber man versteht nicht die Tiefe, wo Paulus jetzt sagt, weil er nutzt Begriffe wie Leib. Und wenn er sagt, die Frau ist wie Leib, und das ist genau, was wir gesehen haben, dass für Paulus super wichtig ist, diesen Begriff Leib, weil den Leib beschreibt, was die Kirche eigentlich ist, in der Korintherbrief, in der Epheserbrief, in der Römerbrief. So, die Frau, sagen wir das ganz deutlich jetzt, auch in einer Zeit, wo die Frau will auch Priester werden, die Frau ist viel besser als ein Priester. Die Frau ist die Kirche. Die Frau ist die Kirche. Der Priester braucht die Kirche. Der Priester ist in der Kirche. Was ist wichtiger? Was drin ist oder was es hält? Was ist größer? Was drin ist oder was es hält? Was es hält, ist größer. Und wissen Sie, der Priester in unserem lateinischen Ritus, bei den Orthodoxen ist es anders, das ist unsere theologische Empfindung, der Priester ist nicht der Minister vom Sakrament der Ehe, sondern der Mann ist der Minister für die Frau und die Frau ist die Ministerin für den Mann. Die heiraten sich. Nicht der Priester heiratet die, sondern die heiraten sich einander. Und warum ist es so? Paulus erklärt das weiter. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieser Mann ist Jesus. Und diese Frau ist die Kirche. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Das heißt, Jesus Christus hat alles verlassen, nämlich seine Gottheit, um sich an seine Frau zu verbinden. Für Jesus Christus die Menschwerdung, sein Kommen zu Bethlehem, zum Nazareth zuerst, bei der Mutter Gottes. Für Jesus alles, alles, alles ist nichts anderes als eine Hochzeit. Die ganze Geschichte ist nichts anderes als eine Hochzeit. Und im Himmel ist eine Hochzeit. Und dieses Wachstum vom Leib Christi bis zu der Fülle Christi, wie Paulus das beschrieben hat, ist, dass wir bereiten die Braut, wir alle zusammen bereiten die Braut für Jesus. Stellen Sie sich vor, diese, ja, ich weiß nicht, eine Notze vom Figaro oder sowas ähnliches, dass die Braut ist da und der Bräutigam ist da und der Bräutigam ist das. Und die Frau muss noch etwas mit den Kleidungen gemacht werden und das und noch die Kutsche muss angerufen werden. Und wir sind alle so total beschäftigt hin und her. Hey, du, ja, das, du, komm, schnell. Und das muss noch vorbereitet werden. Die Blumen, ach, die Blumen sind noch nicht gekommen. Geh schnell zu dem Blumenhändler. Das ist das Leben für uns. Das ist das Leben des Christens, ist unsere Braut für den Bräutigam zu vorbereiten. Das ist die Zusammenfassung von Kirche sein, Christe werden, was unsere Aufgabe hier auf Erden ist. Wir freuen uns, die Kirche für unsere Bräutigam zu vorbereiten. Und wissen Sie, deswegen, wir lieben Maria so viel. Und deswegen, wir staunen über diese Bilder in den Kirchen, von die Aufnahme von Maria in den Himmel und die Krönung von Maria, weil Maria ist das Bild der Kirche. Und wir sagen, den Triumph von Maria ist unser Triumph. Sie ist da für uns, sie ist unsere Vertreterin. Sie ist die Braut. Also unser Leben ist, Maria zu lieben. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Das ist es, das ist es. Und wer, es ist automatisch, wer Maria nicht liebt, liebt die Kirche auch nicht. Wer die Kirche nicht liebt, liebt Maria auch nicht. Das ist automatisch, weil Maria und die Kirche sind so tief verbunden, das ist unbeschreiblich. Aber wichtig ist, dass wir da bleiben, weil das ist die Ehe. Und jetzt kommen wir nochmal von der alles als Gemeinschaft, die Braut und der Bräutigam. Und jetzt wir kommen wieder zu den Einzelnen, die einzelne Beziehung. Und diese einzelne Beziehung, es ist auch sehr wichtig. Und das ist ein Mann und eine Frau, die heiraten sich, die sind zwei Getauften, und wenn zwei Getauften in der Ehe eingehen, das wirkt ein Sakrament. Ein Sakrament ist ein Begriff von Sakrament. Definition von Sakrament ist ein sichtbares Zeichen von die unsichtbare Gnade. Sichtbare Zeichen von der unsichtbare Gnade. Und die Gnade, wir wissen schon, was es ist Gemeinschaft mit Jesus Christus im Himmel, es ist Anteil an der göttlichen Natur. So, was ist denn Zeichen, die durch das Sakrament der Ehe, also was passiert durch dieses Sakrament der Ehe? Es passiert, dass Mann und Frau werden Jesus Christus und seine Kirche. Und die bringen Jesus Christus und seine Kirche zu uns. Danke zu alle Eheleute, weil sie sind für uns Christen ein Geschenk, weil wir spüren die Gegenwart von Jesus Christus und seiner Kirche und die Liebe, die zwischen beiden ist, durch euch. Durch euch. Das ist wunderbar. Vielen Dank für alle Eheleute, die hören, weil ihr seid Jesus und seine Kirche, und in euch wachsen die Priester, in euch wächst die Kirche, ihr bildet die zukünftige Christen ein, in euch wächst Christus in Nazareth, in Bethlehem. Es ist ganz wunderbar. Es ist ganz wunderbar. Und wir alle einzelnen Christen sind berufen zur Ehe. Und jetzt müssen Sie mich nicht außer Kontext zitieren, aber auch die Priester sind berufen zur Ehe, nicht indem sie mit einer Frau heiraten, sondern dass die Priester sind schon verheiratet mit der Kirche. Und dieser bräutliche Aspekt, es ist auch fruchtbar, sieht man schon in Jesus Christus, der als Priester am Kreuz hing und aus seiner Seite, genau wie aus der Seite von Adam, Eva, Eva rauskam, so aus der Seite von Jesus Christus, der Priester am Kreuz, fließt Blut und Wasser. Das ist den Ursprung von der Kirche. Die Kirche ist die Braut. Sie kommt auch aus den Rippen von Jesus Christus. So sehen Sie, das Ganze ist zur Ehe berufen. Und in diesem Sinn ist das Sakrament der Ehe noch höher als das Sakrament des Priestertums, weil ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist berufen, um diese Brücke stark zu halten. Aber die Ehe, das ist schon ein Zeichen von dieser Hochzeit, die auf der anderen Seite ist. Es ist ein Vorgeschmack vom Himmel. Deswegen der Priester ist nicht der Minister, weil die Ehe ist schon auf der anderen Seite. Der Priester ist, um Leute von dieser Seite zu der anderen Seite zu führen, aber die Ehe ist schon da. Und dann es gibt Menschen, die nicht zum Priestertum berufen sind, die wollen Priester sein. Es ist einfach nicht verstehen, was für eine schöne Berufung es ist, nicht Priester zu werden, sondern heilig zu werden. Das ist unsere Berufung. Und das ist, was Paulus sagt in diesem Brief. Wir sind berufen, heilig und untadelig in seine Gegenwart zu werden. Das ist unsere Berufung. Und dann, Gott ruft einige als Propheten, einige als Evangelisten, alle zum Aufbau des Leibes Christi. Es ist eine Berufung, um uns zu lieben, wirklich, weil wir bereiten die Braut für Jesus.
Im heutigen Katechismus hörten Sie den Mitschnitt eines Einkehrtages von Pater Francisco Sunderland, genauer der zweite Vortrag von diesem Einkehrtag, den hörten Sie heute hier im Katechismus. Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi hielt diesen Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting. Das liegt in Oberbayern und man kann es sich denken, das ist unweit von Altötting im Grunde. Wenn man es so will, ist es Altötting. Versäumen Sie nicht einen Blick in den Veranstaltungskalender der Legionäre Christi, diese Veranstaltungen, die dort in Neuötting im Noviziat der Legionäre Christi angeboten werden, stehen ja in der Regel für alle Interessierten offen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dort einmal vorbeizuschauen. Diesen Veranstaltungskalender der Legionäre Christi bzw. des Laienapostolates des Regnum Christi haben wir in den Details zur Sendung auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App verlinkt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass wir hier zusammen im Gebet verbunden sein können. Verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Ihrer Spende, dass Radio Horeb und Radio Maria hier geistliche Grundversorgung liefern können, dass wir hier eine starke Gemeinschaft im Gebet sind und alle unsere Sorgen und Nöte und die ganze Welt und die Kirche miteinander und füreinander in Gottes Hände legen können, hier miteinander und füreinander beten. Das ist ausschließlich möglich durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich an diesem Werk beteiligen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.